Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Im nördlichsten deutschen Ort, in List auf Sylt, gab es lange Zeit einen Gasthof. Der wurde 2023 über Nacht abgerissen. Und dagegen konnten weder Denkmalschutz noch der Bürgermeister noch Anwohner etwas machen. Umso mehr werden jetzt die übrigen alten friesischen Häuser auf der Insel gehegt und gepflegt und als kultureller Schatz bewahrt. Darunter ist auch ein altes friesisches Haus im Originalzustand, so wie es schon immer war. Dort wohnte einst ein Kapitän mit seiner Familie vor über 200 Jahren. Und wer das Haus betritt, der meint, die Familie sei gerade nur kurz draußen und kommt gleich wieder. Meine Kollegin Beatrice Seider ist dort in die Geschichte eingetaucht.
Wie eine verwunschene Perle liegt Kaitum am Rande des Wattenmeeres auf Sylt. Eine frische Brise weht, ruhig und gediegen, vor allem bei schönem Wetter. Wenn sonnenhungrige Urlauber sich am Weststrand ein paar Kilometer weiter entfernt auf der anderen Seite der Insel in den Wellen der offenen See, der Nordsee, berauschen lassen. Friesenhäuser unter Ried und prachtvolle Vorgärten, das ist Kaitum. In diesem Jahr besonders idyllisch, es regnete in Strömen im Frühjahr. Kulturinteressierte und Ruhesuchende lieben es jedoch gerade hier, sich zu entspannen, am Watt zu laufen, ins Heimatmuseum oder ins altfriesische Haus zu gehen, finden die Atmosphäre authentisch und bezaubernd und einige sogar so sehr, dass sie sich dort in den geschichtsträchtigen Räumen standesamtlich das Jawort geben. Ein paar Schritte vom Heimatmuseum entfernt steht das altfriesische Haus, wie ein Fels in der Brandung, und das seit über 300 Jahren. Alexander Römer vom Sylter Heimatverein Söring vor Inning lässt mit mir die Zeit rückwärts laufen.
Ja, wollen wir mal reingehen?
Ja, gerne. Dann gerne einmal links rüber. Wir sind jetzt in dem Flur, der den Mittelteil trennt, vom Wohnraum zum Wirtschaftsteil nach Westen hin. Im Wirtschaftsteil waren Stallungen, waren Möglichkeiten, um eben auch Getreide auszutreschen, wenn man das hatte.
Im Osten hingegen wohnte der Kapitän mit seiner Familie. Es stehen Stiefel herum, auch ein Mantel hängt an einem Haken aus Holz. Kaitum hatte mal einen Hafen und war das Verwaltungszentrum der Insel. Das ist schon lange her. Jedenfalls hatte es der Kapitän nicht weit von seiner Anlegestelle bis zu seinem Haus im Osten der Insel mit Sicht auf das Wattenmeer. Und gleich im Flur steht oben auf dem Balken.
Das passt ganz gut hier in den Flur. Dort steht in Altdeutsch eben: der Herr bewahre den Eingang und Ausgang von nun an bis zum Tode. Das Haus lebt ja, zeigt Geschichte von den Bewohnern, die hier über die Jahrhunderte gelebt haben, und jeder hat was eingebracht. Das ist die klassische Küchenschnacktüre, die geteilt ist. Ja, das hat den Vorteil, dass man eben die untere Ebene zumachen kann. Man kann durchlüften und es kommen keine Tiere rein. Und Klönschnack, man kann sich schön aufstützen und mit dem Gegenüber, das draußen steht, dann schnacken. Hier sehen wir den Brunnen nochmal im Garten, wo man eben das Frischwasser dann reingeholt hat. Kein Strom heißt auch kein fließend Wasser im Haus. Der Flur hat den Vorteil, dass er getrennt ist durch den Wirtschaftsteil. Wenn die Tiere da sind, dann kann man die Gerüche von den Tieren eben auch ausleiten.
Mensch und Tier unter einem Dach. Nun geht es in den Alltagsraum.
Das ist die Köf, im Friesischen nennt man das Köf, das ist die Döns im Deutschen oder der Alltagsraum. Hier hat man sich aufgehalten. Hier hat man Alkoven gehabt. Alkoven sind die Schrankbetten. Zwei Erwachsene oder vier Kinder haben dort drin geschlafen. Und man hat so halb liegend, halb sitzend geschlafen. Die wichtigsten Gründe sind der Aberglaube. Die hatten Angst vor dem Tod, vor Dämonen, die sie nachts holen. Und man war der Ansicht, dass wenn man eben so wie wir heute in der Horizontalen liegt, das sieht aus, als wäre man tot, und dann kommt der Tod und holt einen nachts. Man bekommt den Rauch schneller mit. Die Feuergefahr ist ein ganz, ganz großes Problem. Ein anderer Grund ist, man kann besser abpusten. Die Krankheiten, die hygienischen Bedingungen waren bei Weitem nicht so gut wie heute.
Handarbeit wurde in der Köf auch betrieben. Das Material kam von den Schafen auf dem Deich. Und noch heute wird die Wolle verwendet.
Spinnrad, Wolle, Schafwolle, dass die hier verarbeitet wurde, ein ganz wichtiges Element, womit die Frau auch Geld verdient hat letztlich. Die Wolle, die eine sehr gute Qualität hat, die Sulter Schafwolle, versponnen wurde, verstrickt wurde und dann eben auch aufs Festland nach Hamburg verkauft wurde.
Der einzige Ort, der neben der Küche beheizbar war. Ein besonderer Ofen steht in der Köf mit besonderen Messingknöpfen.
Das sind mobile Knäufe, Handtaschenwärmer in dem Sinne, die aus Messing gestaltet sind, was ja sehr schnell und gut die Wärme aufnimmt und speichert. Wir können die mitnehmen, die sind handlich und beim Nachbarn beispielsweise im Winter wieder auf den Ofen legen, da wärmt sich das auf und auf dem Nachhauseweg habe ich wieder eine warme Hand.
Wir betreten nun die gute Stube mit Blick auf die Weite des Wattenmeeres. Auf dem dunkelbraunen Holztisch stehen Tassen aus feinem Porzellan auf einer weißen Tischdecke. An der Wand hängt ein Bild von einem Schiff auf dem Ozean. Unberührt, so gut erhalten sind die Dinge, als wenn die gute Stube nie betreten wurde. Die Uhr schlägt hin und her.
Gab es in den Häfen immer die Marinemaler, die dann für den Kapitän sein Schiff in bewegter See gezeichnet haben, dass er zu Hause in seiner Stube eben die Erinnerung hat, wenn er nicht auf See war, dann hat er sein Schiff sehen können.
Kapitäne waren wohlhabend in dieser Zeit. Die Einrichtung lässt darauf schließen. Delft der Fliesen von 1739 mit Blumenmotiven. Ein Samowar aus Russlands Zarenreich. Es sind viele Schätze zu entdecken.
Kein Landwirt, der von der Landwirtschaft, von der bäuerlichen Arbeit abhängig war, konnte sich so ein Haus leisten.
Ein weiterer Spruch steht auf einem Balken, hoch oben.
Hier ist nochmal ein ganz spannender Spruch. Ein Meister ist viel Wissen und wenig Sagen, nicht Antworten auf alle Fragen.
Nun geht es in den dritten Wohnraum, das zum Osten hin ausgerichtete Zimmer. In diesem steht eine Kinderwiege.
Frauen, die können sich hier zurückziehen, um ihr Kind zu kriegen, das Wochenbett auch zu halten, ein bisschen Ruhe vom Alltagstrubel zu haben.
Auch geklöppelt wurde hier und Wäsche aufbewahrt. Zu guter Letzt lassen wir unseren Geschichtsrundgang in der behaglichen, warmen Wohnküche ausklingen.
Schafteig mit Tierteig hat man Kerzen gegossen, weil man eben kein Bienenwachs zur Verfügung hatte. Und hier hat dann auch nicht die Magd oder der Knecht geschlafen, sondern eben die älteren Generationen, kranke, alte Leute, die eben mehr Wärme brauchten. Und dann haben wir hier so ein Löffelbord. Wir kennen alle heute noch den Spruch, den Löffel abgeben. Damals war eben der Holzlöffel, das war das Besteck, der war hausgebunden und personengebunden. Jeder hatte seinen eigenen Löffel, den hat er in diesem Löffelbord aufbewahrt. Und wenn er das Haus verlassen hat, für immer, wenn der Knecht zum Beispiel gegangen ist oder eben der Opa gestorben ist, dann hat er seinen Löffel abgegeben an den Nächsten. Der Knecht hat ihn nicht mitgenommen, der nächste Knecht hat ihn gekriegt, daher den Löffel abgeben. Das ist eins der wertvollsten Zimmer, ja. Man sieht die Öllampe.
Brände waren im Mittelalter und der frühen Neuzeit oft verheerend und Reetdächer dem Feuer sehr nah. Da wussten sich die Erbauer der feinen Häuser zu helfen.
Interessant ist, warum ist dieser Spitzgiebel hier, dieses vergrößerte Eingangsportal, das hat damit zu tun mit dem Reetdach, mit Feuergefahr. Man hat um 1700 angefangen, in diesem Haustypus diesen Spitzgiebel einzuführen, weil zuvor war das Dach durchgezogen. Das brennende Reet, die Reetbündel, die aufgenäht waren, die rutschen im schlimmsten Fall vor die Tür und dann kann der Bewohner nicht mehr rausflüchten, weil eben das Feuer vor der Tür ist. Und in diesem Fall jetzt mit dem Spitzgiebel rutscht das brennende Reet im besten Fall zur Seite und das bleibt frei. Und man hat eben einen weiteren Zugang zum Dachstock, wo man Feuermaterial vorhalten kann, Futtermaterial für die Tiere im Winter, gleichzeitig auch eine ästhetische Auflockerung der Fassade. Und wir erfahren einiges über die Hausgeschichte auch in solchen Möglichkeiten, dass eben diese Maueranker hier drin liegen mit den Initialen der Herren, die zum Beispiel das Haus erbaut haben.
Der letzte Bewohner des Utland-Friesischen Hauses, so wird die Bauweise genannt, war Christian Peter Hansen, ein Heimatforscher auf der Insel, der 1879 verstarb. Wind weht frisch vom Watt. Der Geist der Bewohner lebt in dem altfriesischen Haus Tag aus, Tag ein, auch wenn neugierige Besucher sich ihr Leben ganz genau anschauen.
Beatrice Seider hat sich ein traditionelles friesisches Haus auf Sylt angeschaut. Und musikalisch bleiben wir noch ein bisschen am Meer.